Rotkopfs Jürge, der Fiedler von Burg. Der Wind strich gewaltig durch die Bäume, die den westlichen Fuß des Windbergs im Plaunschen Grund umsäumten. Und es raschelte gar herbstlich in den dürren Blättern, die des Novembers eisige Gewalt dem Walde abgestreift hatte. Der einsame Wanderer, welcher in dieser finsteren, ungastlichen Nacht den Windberg auf der Seite nach Däuben zu emporklimmte, fror auch sehr und hüllte sich tiefer in einen alten Mantel, unter welchem die sonderbare Gestalt auch noch eine wurmstichige Fiedel verbarg. Ein schlechter Filzhut deckte den breiten Kopf und dessen verworrene, rotgraue Haare, und an den Beinen schlotterten ein paar schmutzige Strümpfe, welche in kurzen Kniehosen steckten. Die ganze äußere Erscheinung machte den Eindruck völligen Herabgekommenseins und würde am Tage inniges Mitleid in fühlenden Menschenherzen erweckt haben, wenn das Gesicht des Mannes nur ein wenig dazu harmonisiert hätte. Aus diesem Antlitz war jedoch nichts von Kummer und Besorgnis zu erblicken. Die Augen blitzten fröhlich und fast etwas übermütig in die Welt hinaus und sprachen von Lebensfreude und Frohsinn, trotz der rotgrauen Haare, die den behäbigen Kopf umrahmten. Der alte Fiedler, denn das war er, und das Dorf Burg auf der Lehne des Windbergs nannte er seine Heimat, war in der ganzen Gegend wegen seiner künstlerischen Bravour und seiner immer heiteren Laune wohlbekannt und bei Alt und Jung wohl gelitten. Ein Konservatorium oder sonst eine höhere oder niedere Musikschule hatte er zwar nicht besucht, aber die Burschen und Mädchen im Grunde behaupteten doch, niemand könne schöner zum Tanze aufspielen als Rotkopfs Jürge, wie man ihn wegen seiner früher brandrot gewesenen Haare allgemein benannte. Nach Jürges Geige, erklärten die erfahrensten Tänzerinnen, tanzte es sich am besten. Die Beine höben sich wie von selbst und auch die ungeschicktesten Tänzer müssten Takt halten, sie möchten wollen oder nicht. Dies lag nun einmal in des Rotkopfs Zaubergeige. Der lustige Fiedler war in allen Schenken des Grundes willkommen und wurde zu allen Kirmessen und Hochzeiten bestellt. Das wusste man schon gar nicht anders, und es ging nicht fort, wenn der allzeit gut aufgelegte Jürge zum Tanze fehlte. Jürge war sich dieses Umstandes auch recht wohl bewusst und besaß Künstlerstolz gerade genug, um diese Sympathie für ganz natürlich zu finden. Auf seine Äußerlichkeit hielt er eben nichts, wie so viele andere große Künstler, die den edlen Wein ihres Talents in schmutzigen Gefäßen darzubieten pflegten und sich immer selbst genug zu sein einbilden. Der Fiedler von Burg hatte nur den einen Ehrgeiz, sich selbst und seinem Publikum zu gefallen. Dass er nebenbei auf gut und viel Essen und Trinken hielt, kann bei seiner total künstlermäßigen Anlage nicht besonders auffallen.
»Ich bin eigentlich ein rechter Narr«, philosophierte er im Gehen ziemlich laut vor sich hin, wie er es zu tun liebte, wenn er des süßen Weines voll war, »dass ich den Pfahlbauern da unten für so wenig Geld so viel Vergnügen mache.« »Na, gebe es mir nicht selber einen rechtschaffenden Spaß, ich würde Ihnen heute Abend den lustigen Musikanten unter keinen Umständen dreimal auf Verlangen gesungen, gespielt und getanzt haben. Aber es macht sich doch so hübsch, das Ding.«
Und von der Erinnerung hingerissen, sang er lustig in die Novembernacht hinaus.
»Ein Musikant, das ist ein Mensch, will essen und will schlucken, besonders wenn der Abend kommt, das sind so seine Mucken. Sieht er die vollen Gläser stehen, so nimmt er seine Geigen und lässt dabei empfindsam schön ne freud'ge Weise streichen.«
Danach pfiff er mit seinem Munde eine rechte Schelmenmelodie und hob die alten Beine wie im Ballett dazu. Das ging nun so eine gute Weile, bis ein plötzliches Stolpern über eine Baumwurzel dem Spaße ein jähes Ende bereitete. Rotkopfs Jürge lag ausgestreckt im Grase und die Geige, welche er unter dem Arme trug, hatte einen sehr hörbaren, verdächtigen Klagelaut ausgestoßen. Jürge richtete sich verdutzt auf und betastete zunächst sein Heiligtum, seine geliebte Geige. Er glaubte sich überzeugt halten zu können, dass dem Instrument nichts Ernsthaftes widerfahren sei, und zeigte sich darüber sehr befriedigt.
»Fatale Geschichte! brummte er vor sich hin und schob die Geige sorgsam unter ihr Versteck, indes er den alten Lappen bedachtsam wieder umwickelte, der ihr Futteral vorstellte. Dann erhob er sich mühselig und sagte lachend,
»Wenn meine Brotwinsel einen Leck gekriegt hätte, wäre mir der Ersatz auch nicht leicht gewesen. 6 Groschen habe ich heute verdient und soll damit bis zum nächsten Sonntag vegetieren, wo ich zum Valentin Lange bestellt bin, der seinen Ältesten an die dumme reiche Ketze von Schulzenmeier koppeln lässt. Ha, vergiss es nur nicht, alter leichtsinniger Strolch!«
Diese keineswegs höfliche Mahnung war an seine eigene Adresse gerichtet und etwas stark ernüchtert tappte Jürge seinen Weg weiter, in Gedanken noch redend, wie er die verdienten 6 Groschen auf die nachfolgenden 7 Wochentage am zweckmäßigsten verteilen könne. Die Glocke im Kirchturme zu Döhlen im Grunde schlug die 12. Stunde aus. Der Wind trug den Schall recht deutlich an das Ohr des nächtlichen Wanderers.
»Die Geisterstunde«, murmelte dieser und blieb wieder stehen. »Bei dem Worte Geister fällt mir auf einmal das Zauberschloss ein, von welchem ich in meiner grauen Vorzeit schon so viel gehört habe. Hier, im Inneren des Windberges soll es stehen, wie auch auf dem Gipfel des Berges, sich auch dereinst ein Schloss befunden haben soll. Narrenspossen, nichts weiter«, sagte er lachend. »Den Baumeister möchte ich kennenlernen, der das fertig brächte, im Inneren eines Berges etwas Gescheites zu bauen.«
Der Geiger humpelte weiter und sprach dabei zu seiner eigenen Belehrung nach Art des Angesäuselten zu sich selber.
»Jürge, du bist doch sonst so ein gescheiter Kerl und hast das Herz auf dem rechten Flecke. Aber von dem Zauberschloss spürest du noch nichts, so oft du auch am Windberge zu jeder Stunde der Nacht vorübergegangen bist. Es ist eitel Trug und Wind, Wind wie dieser da, der es so gut mit mir meint.«
Dabei streckte er die Hand nach dem Norden aus, von woher der Novemberwind frostig herüberstrich. Dann fuhr er in seinem Monologe fort.
»Mir wollte niemand erscheinen und mir gebieten, ihm zu folgen. Ich fasste mir wirklich ein Herz und füllte meine Tasche mit Gold. Ja, Jürge, wenn du nur den Eingang ins Zauberschloss wüsstest.« »Den will ich dir zeigen, lieber Mann«,
erwiderte ihm eine kleine rätselhafte Gestalt, die er plötzlich vor sich sah und die ihm nun gerade in den Weg trat. Mit der eingebildeten Courage des Fiedlers war es nichts. Der arme Jürge erschrak so gewaltig über den fremden Mann, dass er nicht einmal zurückzutreten vermochte, und so freundlich auch immerhin die Antwort des Unbekannten erklang, so sah es doch um das Herz, was er sich vorhin zu fassen getraute, gar jämmerlich aus. Jürges Zähne klapperten im 6/8-Takt.
»Komm, folge mir getrost«, versetzte der Berggeist. »Du wirst im Schloss von einer hohen Gesellschaft erwartet, um ihr zum Tanz zu spielen. Sie wird dich gut bezahlen, sodass du dein Leben lang haben wirst, was du brauchst. Hüte dich aber, ja, im Schlosse zu reden, und fordere ja nicht, wenn man dich fragt, was du für deine Musik begehrst. Nimm unbesehen, was man dir gibt, und wohl bekomm dir's, Jürge.«
Der Rotkopf war ganz versteinert vor Schrecken. Endlich fand seine angeborene Keckheit wieder Wort.
»Wohl bekommen! Das wird es schon, wenn ich nur erst etwas hätte«, platzte es heraus. »Aber, hochgeborener Geist«, setzte er zögernd hinzu, »für meinen Hals ist doch nichts zu riskieren. Man sagt, die Geister hätten manchmal so heimtückische Manieren mit dem Hals umdrehen und dergleichen. Ich muss gestehen, ich bin am Hals etwas kitzlig und überhaupt ein närrischer Kerl in der Art. Verdreht bin ich manchmal, aber abgedreht möchte ich dann doch nicht werden.«
»Sei unbesorgt, es soll dir nichts geschehen«, versicherte der Berggeist und schritt vor ihm her, ihm zu folgen winkend.
Jürge gehorchte, ohne es eigentlich zu wollen.
»Was würde es dir auch helfen, wenn du jetzt fliehen wolltest?« vermochte er doch bei sich zu denken. »Er würde dich bald ergreifen und dir wohl gar auf der Stelle das Genick brechen.«
Mit Inbrunst stammelte er das stets so bewährte Sprüchlein:
»Alle guten Geister loben ihren Meister«,
was schon so manchen in gleichen Ängsten geholfen hatte, und wankte zitternd hinter dem Berggeist drein. Durch einige schaurige Wege, die Jürge, so gut er auch am Windberge Bescheid wusste, doch gänzlich unbekannt waren und die er sich auch niemals wiederzufinden getraute, gelangten sie endlich an ein großes leuchtendes Tor, dass sich plötzlich, sobald sie in den geräumigen Vorhof getreten waren, von selbst wieder schloss. Der arme Musikant glaubte beinahe, er würde aus diesem bezaubernden Schloss wohl niemals wieder herauskommen, denn wenn seine Kunst den Herren Berggeistern gefiele, so könne es denselben leicht in den Sinn kommen, ihn gar zum Hofmusikanten zu machen und ganz im Bauche der Erde zu behalten. Von diesem Bauche hatte er stets einen unsinnigen Respekt gehabt. Zwischen Furcht und Erstaunen geteilt durchging er den mit Fackeln erleuchteten Vorhof und erblickte dann mehrere prächtige und hohe Gebäude und Türme, die nach seinem Augenmaße beurteilt wohl kaum im Windberge Platz haben konnten. Alles war hell und prächtig erleuchtet wie am Tage. Sein Führer ging stets vor ihm her und brachte ihn durch das Hauptgebäude in einen großen, von vielen tausend Kerzen belichteten Saal, wo eine zahlreiche Gesellschaft von Herren und Damen in schwarzer altdeutscher Tracht und mit köstlichen Perlen und Edelsteinen geschmückt ihn augenblicklich umringte und von oben bis unten mit großen Augen betrachtete. Jürge verneigte sich nach allen Seiten auf echte Künstlerart, wenn ihm auch das Herz gewaltig gegen die Rippen pochte. Er fühlte wohl, dass sein Anzug in diesen Kreisen nicht für salonfähig angesehen würde, was ihn einigermaßen beengte, und suchte die sichtbarsten Blößen seines Wamses mit dem vorgehaltenen Schlapphute zu bedecken. »Die müssen lange keinen ordentlichen Menschen gesehen haben«, dachte er. Der Führer winkte ihm sehr freundlich zum Nähertreten und führte ihn durch den versammelten Kreis der Geister zu einem Kamin, mit dem nicht misszuverstehenden Winke, sich nun auf der Geige hören zu lassen. Auch hier umgaben ihn, während er ängstlich und gewissenhaft stimmte, die gespenstigen Herren und Damen. Und endlich erhielt er das Zeichen zum Anfang. Was aber sollte er spielen? Er wusste es noch immer kaum, denn er kannte ja die Tänze der Herren Burggeister nicht. Er fing endlich auf gut Glück, den Großvaterreigen zu spielen an. Es begann nunmehr eine Art Tanz, desgleichen er weder in Burg noch in Döhlen oder Däuben noch auf den anderen Dörfern ringsumher jemals gesehen hatte. Das Sonderbarste von allem war aber, dass er dazu mit der größten Fertigkeit eine Musik spielte, die er in seinem Leben noch niemals gehört hatte und von der er auch nachher nie wieder einen Ton hervorbringen konnte. Er ließ sich gehörig auf der Geige gehen und fantasierte nach Künstlerbrauch derart von einem ins andere, dass er nicht mehr wusste, wo aus noch ein, und ihm der Schweiß in gehörigen Tropfen von der Stirne rann. Der Saal beförderte sich während des Tanzes mit unheimlichen Gestalten in den abenteuerlichsten Formen. Drachen und Geier, Affen und Katzen nahmen am gespenstigen Reigen teil, sie umschwirrten den Geiger und suchten, ihn irre zu machen. Jürge stand wie eine Mauer, wenn ihm auch die Augen fast aus den Höhlen traten über das nie gesehene Schauspiel. Sein Führer, welcher nicht aus der Nähe gewichen war, raunte ihm zu: »Spiele fort, und wenn die Hölle ihre ganzen Spukgestalten schickte, und fordere nichts für dein Spiel, du müsstest es teuer bezahlen.« Jürge spielte fort, spielte mit Aufbietung seiner ganzen Kraft wohl eine Stunde lang. Endlich ermatteten die Burggeister im Tanze, und es trat eine schreckliche Stille ein. Alles um ihn herum stand unbeweglich, und Jürge fühlte, dass nunmehr die Versuchung an ihn herankommen würde. Jedes Paar kam mit ernsthaften Schritten und schweigend auf den Fiedler zu, und nun betrachteten sie ihn mit Blicken, vor welchen seine Augen zu Boden sanken. Endlich trat einer der Herren aus dem Kreise hervor und fragte: »Was forderst du für eine Belohnung? Was sind wir dir für deine Dienste schuldig?« Bei allem Angstschweiß gedachte doch Jürge der Ermahnung des Führers, er zog seinen zwischen die Knie geklemmten Hut hervor, hielt ihn mit demütiger Gebärde offen vor sich hin und gab durch eine Bewegung zu erkennen, er sei mit allem zufrieden. Im Inneren sprach er zu sich selbst: »Ich fordere nichts, ich weiß schon warum, ich bin ein närrischer Kerl in der Art.« »Du forderst nichts? Nun denn, so begnüge dich mit dem, was man dir gibt«, versetzte der Geist und ergriff eine Kohlenschaufel. Mit dieser fuhr er in den Haufen der im Kamine glühenden Kohlen und schüttete eine tüchtige Portion derselben Jürge in den Hut. »Was? Lumpige Kohlen und glühend? Und die soll ich nach Hause tragen? Oh, Undank«, dachte der entsetzte Fiedler, hütete sich aber wohl, die Kohlen wegzuschütten. In demselben Augenblicke trat der bekannte Führer wieder herbei und winkte ihm freundlich, dass er ihm folgen solle. Jürge gehorchte sogleich, von banger Erwartung, was weiter folgen werde, konnte sich aber doch nicht enthalten, noch einmal umzublicken. Da erscholl ein mächtiger Glockenschlag. Eins. Die Geister des Berges sanken plötzlich nieder, der Führer aber verwandelte sich in einen herrlichen Cherub, der die Palme des Friedens über die Häupter der Herren und Damen schwang. »Erlöst! Erlöst!« riefen diese und fielen in Asche zusammen.
»Der Bann ist gebrochen«, sprach der Cherub feierlich. »Es kam nunmehr ein Geiger in den Berg, der euch zum Tanze aufspielte und nichts dafür begehrte. Seit 100 Jahren habt ihr das ersehnt. Nun gehen ein zur ewigen Ruhe. Gott zürnt nicht ewig.«
Jürge wusste nicht, wie er hinauskommen sollte, als eine volle Stimme ihm befahl: »Entferne dich!« Er lief in blinder Angst zur erstbesten Türe hinaus und fand auch unbewusst das Eingangstor, durch welches er eingeführt worden war. Als er es erreicht hatte, war das Tor, der Palast und die ganze Erscheinung verschwunden. Rotkopfs Jürge befand sich, von der finstersten Nacht umhüllt, auf dem nämlichen Platze, wo ihm der Geist zuerst in den Berg getreten war. Er rieb sich die Augen wie aus einem schweren Traume erwachend. Nüchtern war er geworden, dafür glaubte er bürgen zu können. Nachdem er sich von seiner betäubenden Angst wieder ein wenig erholt hatte, verfolgte er den wohlbekannten Heimweg mit eiligen Schritten und dachte der wunderbaren Begebenheiten nach. Er ärgerte sich im Geheimen über die höllische Belohnung, die er in seinem Hute noch immer vor sich hintrug. Gern hätte er die Kohlen auf die Seite geworfen, wenn er nicht die vermeinten bösen Geister, die im Windberge hausten, wieder sich aufzubringen befürchtete. Es war ihm ohne dies nicht wohl dabei zumute, dass der Hut immer schwerer wurde. Die Last nahm mit jedem Schritte zu und kaum vermochte er sie mehr zu tragen. Allein die Furcht verlieh ihm die Kräfte und so schleppte er die Kohlen geduldig mit fort. Kaum aber hatte der Fiedler seine Wohnung erreicht und die Haustüre aufgeschlossen, so schüttete er die schweren Kohlen, nebst dem, was sie sonst noch erschwert haben mochte, mit einem Male auf die Seite und warf die Türe hinter sich zu. Er kroch so eilig als möglich in sein Bette, zog die Decke über den Kopf und drückte unter derselben die Augen so fest zu, als er nur konnte. Trotzdem schwebten ihm die Bilder des Zauberschlosses noch immer vor Augen, bis endlich die Müdigkeit dem Schaffensdrange seiner Einbildungskraft Einhalt tat und der ganze Jürge mit Leib und Seele in einen tiefen Schlaf versank. Als er am Morgen erwachte, stand der ganze Zauberspuk wieder lebendig vor seinem Geiste. Er sprang sogleich aus dem Bette, um seinen Hut zu besehen, der seiner Meinung nach ganz verbrannt sein musste, fand aber zu seinem größten Erstaunen den Hut unversehrt. Indem er seinen Hauptschmuck verwundert von allen Seiten herumdrehte, fiel aus einer kleinen Öffnung im Futter ein Goldstück heraus, dergleichen er noch nie eins in den Händen gehabt hatte. Auf einmal enträtselte sich ihm nun die Belohnung mit den glühenden Kohlen sowie der Umstand, dass dieselben sich immer mehr erschwert hatten. »Oh, ich Esel!« war alles, was er in diesem Moment zu denken vermochte. Dann sprang er mit großer Begierde vor das Haus, um nach den ausgeschütteten Kohlen zu sehen, allein statt der gehofften Goldstücke fand er nichts als ein Häufchen toter Steinkohlen. Eine Hoffnung erfasste Jürgen, die Kohlen konnten sich doch noch in Gold zurückverwandeln. Er raffte sie alle emsig zusammen und trug sie auf einen Tisch, wo er jede einzelne Kohle umwandte und betrachtete. Vergebenes Hoffen! Sie wollten weder erglühen noch sich in Gold verwandeln. Er tat die Kohlen wieder in den Hut, vielleicht, dass diesen eine Zauberkraft bewahrt geblieben sei. Der schäbige Filz ließ ihn sitzen. Er tat seine Schuldigkeit nicht. Die Kohlen blieben Kohlen, und auch dieser letzte Versuch lief fruchtlos ab.
»Jürge, Jürge, du bist ein großer Meister in der Kunst, aber sonst ein recht unpraktisches Möbel«, rief Jürge erzürnt über sich selbst aus. »In dieser Affäre hast du dich als ein kolossales Rhinoceros benommen. Schäme dich, Jürge!« »Aber wer zum Teufel«, polterte er noch heftiger raus, »konnte auch denken, dass die glühenden Kohlen eigentlich glühendes Gold waren. Und ich habe mir so viel Mühe beim Geistertanze gegeben. War das eine Totenpolonaise, von der Angst komponiert und von der Verzweiflung heruntergestrichen. Ich werde an das Zauberschloss gedenken.«
Da stand Rotkopfs Jürge und kratzte sich hinter den Ohren, dass er sein Glück so verscherzt hatte. Das in dem Hute gefundene Goldstück machte ihn ärmer, als er früher gewesen war, weil es ihn beständig an seinen Verlust erinnerte. Da er aber als lustiger Spielmann von Natur keinen Hang zur Schwermut besaß, so ergab er sich endlich darein, und nach einigen Tagen schien er sogar froh, dass er nicht zum reichen Manne geworden war. Als sorgloser, mitteilsamer Kunde, wie er war, hatte er seine Abenteuer am Windberge nicht zu verschweigen vermocht und plauderte bei einem Tanze in der Roten Schenke zu Döhlen einigen Bekannten aus. »Kinder«, sprach er dann, als ihm seine Freunde ihr Beileid über den verlorenen Schatz aussprachen, »es ist besser so, wie es kam. Schon das eine Goldstück hat mir Unmut und Sorge genug gemacht. Wie sehr würde mich erst ein ganzer Hut voll solcher Goldstücke gepeinigt haben? Im Kopf sitzt das Gold. Wer es da nicht herauszuschlagen versteht, bleibt ein armer Tropf, trotz allen sonnigen Reichtums. Ein Künstler muss das Gelübde der Armut treulich halten, denn die Muse will nicht in goldener Livrei bedient sein. Es lebe die Göttin Musika!« Darauf ergriff er seine Fiedel, welche zum Glück bei der Geistererlösung heil und ganz geblieben war und mit dem Rotkopfe bis an sein seliges Ende in bester Kameradschaft lebte, und begleitete sich darauf selbst zu folgendem launigen Verse.
»Es ist das Musikantenlehm, das bunteste von allen, und hat, solang ich denken kann, am besten mir gefallen. Geht's schlecht und fehlt das liebe Geld, so nimmt man seine Geigen und lässt dabei empfindsam schöne, lustgeweise streichen.«